Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer Würdigung des großen Schriftstellers Ernst Augustin, der vorgestern im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Und zu Beginn mit einem Debüt, das bereits im Titel ungewöhnlich klingt, also neugierig macht. Es geht um Kintsugi, so nennt man in Japan die Kunst, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu reparieren. In ihrem preisgekrönten Debüt wendet Miko Sophie Kümel diese Kunst auf westliche Beziehungen an. Drei Männer und eine junge Frau verbringen ein Wochenende in einem Haus auf dem Lande und reflektieren, jeder für sich, über ihre gemeinsame Vergangenheit. Aus einer auf den ersten Blick recht simplen Konstellation wird in Kintsugi ein gelungener, wenn auch etwas weltabgewandter Ausflug in die Gefilde der Liebe des 21. Jahrhunderts. Bettina Baltscheff hat das Buch gelesen.
Ob das Leben und Lieben in Japan einfacher ist als bei uns, das wissen wir nicht. Trotzdem oder gerade deswegen sind japanische Philosophie und Kunst unter bildungsbürgerlichen Mitteleuropäern populär, wirken Zen, Ikebana und lange Teezeremonien offensichtlich beruhigend auf den überhitzten westlichen Geist. Allein über die zwei Zeilen von Laozi, die Miko Sophie Kümel ihrem Debütroman Kintsugi voranstellt, lässt es sich herrlich meditieren. Das Gewichtige ist des leichten Wurzel, die Stille ist der Unruhe Herr. So eingestimmt begegnet man auf den folgenden Seiten vier Menschen, die sich für ein Wochenende in einem Ferienhaus irgendwo bei Berlin zusammenfinden. Da sind Max und Reik, ein in die Jahre gekommenes schwules Paar, und da sind Tonio und Pega, Vater und Tochter. Die Männer kennen sich seit Jahrzehnten, die junge Frau ist mit ihnen aufgewachsen. Schon viele Male sind sie in dieses Haus am See gekommen, nur diesmal scheint alles etwas anders. Nach und nach blättert Miko Sophie Kümel die Geschichte auf, lässt ihre Figuren von sich und ihren Beziehungen zu den drei anderen erzählen. Max, der Archäologe, ist der Sohn einer Hippie-Mutter. Er entdeckt seine Liebe zu Japan als kleiner Junge in einer chaotischen WG-Küche, wo er Shogun im Fernsehen sieht. Seitdem spielt die japanische Kunst eine besondere Rolle in seinem Leben.
Doch die Vollkommenheit einer präzise ausbalancierten Teeschale in den Händen gibt mir mehr Halt als die meisten anderen Dinge auf der Welt. Die Zartheit der Oberflächenstrukturen, fast wie eine Wange zu berühren. Die schlichte Eleganz gekrönt von kleinen Unregelmäßigkeiten, die ein Stück Porzellan wirken lassen, als wäre es in der Natur so gewachsen. Und wann immer Reik das Land verlässt oder mindestens die Stadt und nicht neben mir einschläft, trage ich eine Teeschale mit mir herum, durch die ganze Wohnung.
Reik ist der erfolgreiche Künstler an Max' Seite und auch er sinniert über den Weg, den er bisher gegangen ist. Mit einer alkoholkranken Mutter ist er weniger behütet aufgewachsen als Max, hat in Tonio seine erste große Liebe und in der Kunst seine Rettung gefunden. Doch obwohl er seit über 20 Jahren durchaus glücklich in einer eheähnlichen Beziehung mit Max lebt, sind es Tonio und Pega, die ihm immer wieder die Leerstelle seines Lebens vor Augen führen.
Natürlich weiß ich mittlerweile, dass Tonio etwas geschaffen hat, was ich seit Jahrzehnten mit Leinwänden und Modelliermasse und Speckstein und Schweißerarbeit imitiere. Im Vergleich zu der sagenhaften jungen Frau, die hier gerade neben mir hergeht, sind alle meine Figuren und Bilder nur Pappkameraden. Bemühungen, bedeutungslos am Ende. Mir zieht sich die Brust dabei zusammen, aber genau so ist es. Ich glaube, dass alles, was ich geschaffen habe, arm und dürr ist im Vergleich zu dem, was Tonio vollbracht hat.
Tonio also, der gute Freund des schwulen Paares, der Ex-Freund von Reik, der alleinerziehende Vater von Pega, ein Musiker, der sich durchs Leben schlägt und dem das Kind sein Ein und Alles ist. Es ist bemerkenswert, mit welcher Treffsicherheit Miko Sophie Kümel ihre Protagonisten zeichnet, ihre Biografien ineinandergreifen lässt und drei mittelalten Männern eine Sprache für ihre Gefühle gibt. Deren unausweichliches Pathos bricht die Autorin glücklicherweise immer wieder durch komische Szenen auf, so wenn sie Tonio von seinem Alltag erzählen lässt.
All meine Affären spielten sich vor Schulschluss ab. Wenn mein Kind in die Hofpause ging oder eine Mathearbeit schrieb, dann war Zeit, die Nummern anzurufen, die mir manchmal am Piano zugesteckt worden waren. Hin und wieder riss ich eine Hausfrau im Supermarkt auf. Die Faszination, die Singleväter ausüben, hält zwar nicht sehr lange an, aber ist langlebig genug für eine Nummer zwischen Vollmilchkartons und Möhrenbund auf dem Rücksitz eines Kombis.
Während Max, Reik und Tonio sich vor allem zueinander ins Verhältnis setzen, kann man Pega, das Mädchen auf dem Weg zur Frau, wohl als Zentrum des Romans begreifen. Wenn sie als Letzte zu Wort kommt, relativieren sich die zuvor gelesenen Passagen noch einmal, bekommen die Selbstbeschreibungen der drei Männer eben jene Risse, die im japanischen Porzellan mit Gold gekittet werden. Doch ähnlich wie dort machen auch diese Risse das Objekt interessanter und wertvoller, beispielsweise wenn Pega von der Überforderung ihres Vaters erzählt.
Ich bin nicht lange diesen Illusionen von Perfektion aufgesessen, die er für mich hat simulieren wollen. Ich habe von Anfang an gesehen, wo es leckte und oft nicht mehr so genau hingeschaut. Und hin und wieder habe ich es selbst in die Hand genommen. Die Wäsche, den Abwasch, die vollen Mülltüten, die ein Vierteljahr vor unserer Haustür zu einer mittelgroßen Pyramide herangewachsen waren.
Es liest sich wirklich schön, wie Miko Sophie Kümmel über dieses ungewöhnliche Quartett schreibt, wie die Geschichte an keiner Stelle wegsackt oder unerheblich wird. Das ist tatsächlich so elegant in Form gebracht wie eine japanische Teetasse. Auch die Selbstverständlichkeit, mit der Miko Sophie Kümmel einmal nicht von zwei heterosexuellen Paaren erzählt, wie man es so oft gelesen hat, beeindruckt. Dennoch hätte man sich von einer Autorin mit Ende 20 etwas mehr Weltzugewandtheit und Problembewusstsein gewünscht, einen Erzähler Widerhaken, ein Aufbegehren, das über zerbrochenes Porzellan hinausreicht. Am Ende kreisen die Figuren doch sehr um sich selbst, als wenn es nichts Wichtigeres gäbe als die Liebe in der Uckermark. Andererseits, wenn man selbst mittendrin ist, ist es ja vielleicht gerade so, wie Reik es an einer Stelle beschreibt.
Das Haus stellt die Dinge scharf, wie unter einer Schneekugel. Jedes Ding, jedes Objekt, jede Geste, jede Situation und jeder ausgesprochene Satz bekommt eine Rolle, einen Sinn. Die Farben setzen sich so deutlich voneinander ab, dass kaum eine Unklarheit übrig bleibt. Tränen, die so heiß sind, dass sie wehtun. Keine Erleichterung, als die Sonne aufgeht. Ich fühle, wie Max neben mir langsam aufwacht und ich beeile mich einzuschlafen.
Da ahnt man bereits, dass dieses Wochenende auf dem Lande anders enden wird als alle harmonischen Ausflüge zuvor. Kintsugi von Miko Sophie Kümmel ist das fein formulierte Debüt einer jungen Autorin, die zukünftig gern etwas mehr wagen darf.
Bettina Baltschew über Miko Sophie Kümmel, Kintsugi, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 304 Seiten, 21 €. Und wie eingangs angekündigt, erinnern wir nun an Ernst Augustin, der vorgestern im Alter von 92 Jahren gestorben ist. An seinem Roman »Der amerikanische Traum« lässt sich das Prinzip von Augustins Schreiben auf wunderbare Weise zeigen. Es ist das Jahr 1944 und die jugendliche Hauptfigur wird bei einem Angriff von einem feindlichen Kampfflugzeug getroffen. Der Junge bleibt auf halbem Weg nach Schwerin auf der Straße liegen und in den letzten Sekunden seines Lebens verwandelt er sich in den Privatdetektiv Hawk Steen, der im Tweedanzug auf Gangsterjagd geht. Die Zeit dehnt sich aus, seine Abenteuerlektüren, die er aus der Bücherei geliehen und verschlungen hatte, verwandeln sich in Leben. Hawk Steen, man hört darin den Augustin anklingen, lässt sich von der Fantasie wegtragen, so wie sich Ernst Augustin ein Leben lang hat wegtragen lassen. Die Wirklichkeit ging bei ihm immer über das Fantastische. Augustin, 1927 geboren, Arzt und Schriftsteller, hat in seinem Leben gut ein Dutzend Romane veröffentlicht und ist doch immer ein Autor für Insider geblieben. Einer, der in seiner Literatur keine Grenzen akzeptierte und Genres leichtfüßig überschreiten konnte. Hören Sie nun einen Nachruf von Ulrich Rüdenauer.
Unbedarfter schrieb Ernst Augustin über sein erstes Buch, sei noch kein Werk entstanden. Und naiver kein Autor je daran gegangen. Das früheste Werk trägt den Titel »Der Kopf«. Erschienen ist es im Jahr 1962 im Pieper Verlag. Es war das Debüt eines damals 35-jährigen Arztes, eine überdrehte und verworrene Geschichte, die im Kopf eines Mannes namens Thürmann spielt, der wiederum freilich nur im Kopf seines Autors existiert. Der jüngere, aber schon berühmte Hans Magnus Enzensberger besprach diesen Erstling seinerzeit euphorisch. Der Kopf sei ein kunstvoll verzagter Albtraum, ein fantastischer Roman ersten Ranges, verwickelt, aber nicht langweilig, abenteuerlich, aber nicht dumm. Das Urteil stand fest. Hier war ein Talent, das man fürderhin nicht übersehen sollte. Ernst Augustin wurde 1927 in Hirschberg im Riesengebirge geboren. In Rostock studierte er Medizin, zunächst arbeitete der junge Mann als Unfallchirurg in Wismar, dann als Assistenzarzt für Neurologie und Psychologie an der Charité in Ost-Berlin. Sein Promotionsthema behandelte die Schizophrenie, die ihn faszinierte als Krankheit, in der Fantasie und Wahn miteinander verschwimmen. Später, in seinen Romanen, sollte dieser fließende Übergang immer wieder eine Rolle spielen. Etwa in Raumlicht, der Fall Evelyn B. aus dem Jahr 1976. Augustin war die DDR irgendwann zu eng. Er wollte die Welt sehen, nicht nur über sie lesen. 1958 ging er mit Sack und Pack in den Westen und dann gleich weiter nach Afghanistan, wo er ein amerikanisches Hospital leitete. 3 Jahre blieb er da.
Und dort, Sand und Geröllwunder, öffneten sich die literarischen Räume, die Welt und die Weite. Dort sah man mich zwischen 2 Patienten unendlich viel Papier beschreiben, sodass der CIA rätselte, macht er Aufzeichnungen über Afghanistan?
Natürlich nicht. Die Papierstapel waren keine Früchte von Spionage, nichtsdestotrotz aber von intensiver Beobachtungstätigkeit. Sie enthielten den besagten ersten Roman. Zurück in Deutschland, genauer in München, spazierte der junge Mann mit der Chuzpe des literarischen Quereinsteigers in die Räumlichkeiten des Pieper Verlags in der Leopoldstraße, übergab den Packen einem Lektor. Das Manuskript wurde für gut befunden, gedruckt und ausgiebig gelobt. Es ist erstaunlich, dass der Autor nach diesem polternden Einstieg in die literarische Welt bis zu seinem Lebensende ein Geheimtipp bleiben sollte, obwohl der ganz große Durchbruch einmal kurz bevorstand. 1966 hatte Hans-Werner Richter Ernst Augustin zur Tagung der Gruppe 47 nach Princeton eingeladen. Er las aus seinem Roman »Mama«. Für den Auszug wurde er gefeiert, zumindest ein paar Stunden lang, wie er sich später erinnerte. Am Nachmittag kam nämlich der berühmt-berüchtigte Auftritt Peter Handkes, bei dem er die versammelten Kritiker und Autoren stotternd, aber resolut beschimpfte und der Beschreibungsimpotenz zieh. Nun sprach man nur noch über den Kärntner Berserker. Auch in den Nachberichten zum Treffen stahl er allen die Show. Augustin war nur mehr Randnotiz. Die Anekdote ist hübsch, aber es liegt darin selbstverständlich nicht die ganze Wahrheit. Dass er den Ruhm, den seine Bücher verdient hätten, nie einheimsen konnte, hatte nicht zuletzt mit ihm selbst zu tun, mit seiner doch konsequenten Distanz zum sogenannten Literaturbetrieb. Diese Distanz erlaubte es ihm aber zugleich, die Bücher zu schreiben, die er schreiben wollte, ohne Rücksichtnahme, ohne Anbiederung, ohne Ablenkung. Im Gespräch mit der Kritikerin Cornelia Zetsche im Bayerischen Rundfunk formulierte er das einmal so.
Nun habe ich auch noch einen Beruf gehabt. Ich habe immer alle Bücher mindestens 2-3 Mal geschrieben. Also das erste Mal war es immer nur so ein Wirrwarr. Und das zweite Mal dachte ich, da wäre es gut. Und dann war es ganz schlecht, als ich es wieder durchlas. Und dann das dritte Mal. Das dauert eine Weile. Außerdem, ich schreibe langsam. Und ich bin auch nicht zwanghaft. Also wenn ich keine Lust habe, schreibe ich eben nicht. Also ja, immer so 2-3 Jahre dauert es schon, bis ein Buch fertig ist. Es wächst einfach.
Diese Präzision und Konzentration sind in der Sprache Ernst Augustins immer spürbar. Einige seiner früher veröffentlichten Bücher hat er in späteren Jahren für die Neuausgaben noch einmal umgeschrieben. Schönes Abendland, die Neufassung seines Romans Mama aus dem Jahr 1970, schilderte den Lebenskampf der Drillinge Stami, Kulle und Bäffchen, abwechselnd aus allen 3 Perspektiven, in unterschiedlichem Ton, mit sprachlicher Raffinesse. Oder East End, 1982 erstmals erschienen, führte sowohl die Psychowelle der späten 70er sarkastisch vor und sprang zugleich ganz behende zwischen realistischen, bizarren und surrealen Passagen hin und her. Die Figuren fanden sich in einer Art Wirklichkeit wieder, und das ist wohl die genaueste Beschreibung der fantastischen Räume, Häuser, Städte, in die uns der Psychologe Ernst Augustin als Erzähler führt. Literatur sei eine Art Wirklichkeit und Fantasie zu allem fähig. Das waren die poetologischen Grundbedingungen von Augustins Schreiben. Er durchleuchtete sowohl die dunklen inneren Kammern seiner Helden als auch die architektonischen Strukturen seiner Erzählräume. Er wusste genau, wie leicht, lautlos und schwebend man hinübergleiten kann in eine andere Welt und Zeit. Hinab- und hinaufstolpern zu anderen Wahrnehmungsstufen, die in der Realität ihren Ausgangspunkt, aber noch lange nicht ihren Grund haben. Die Welt ist alles, was die Fantasie ist. Für Ernst Augustin bildete die Sprache ein belastbares Vehikel, die Grenzen des Darstellbaren zu überschreiten. Der Roman als große existenzielle Wunschmaschine. Sie führte ins Innere, während die Welt draußen verschwamm oder immer unsicherer wurde. Sein später Roman Robinsons Blaues Haus war so ein Genre- und Wirklichkeitsebenen überschreitendes Werk. eine Parabel über das langsame Verschwinden, ein als Abenteuerroman getarntes Todesbuch. In München hatte er sich zusammen mit seiner Frau, der Malerin Inge Augustin, auf mehreren Stockwerken ein Haus gestaltet, das verschiedene Welten in sich vereinigte. Jedes Zimmer hatten die beiden eigenwillig eingerichtet, die Wohnung als Inszenierung des Seelenlebens. Der Literaturwissenschaftler Lutz Hagestedt, der Augustin öfter besucht hat, beschrieb diese Wohnmaschine einmal so.
Entstanden sind eine englische Bibliothek aus Sperrmüll gebaut, ein Muldengewölbe aus Gips verfertigt, darunter die geräumige Mosaikfläche, eine antikisierende Loggia in breiten und lichten, umgrünten und wohlberechneten Perspektiven aufgeführt, eine schmale Sonnenbank als Schlafwagenabteil inszeniert, ganz ähnlich reiste Lenin quer durch Deutschland, darüber ein Himmel von blauer Seide als anschauliche Erziehung des Farbensinns, im Keller ein Partyraum mit vielfach verspiegelter Diskokugel. Wie viel fantasievoller Komfort, wie viel krauser Humor in der Gestalt aller Dinge. Ein Gegenmünchen ist hier entstanden, ein eigener Kontinent mit Kunstmagazin, Talmi, Bar und Getriebe. Das Treppenhaus führt über drei Stockwerke zum Dachgarten mit Seelandschaft und Pocahontas. Wohnen und Leben ist eine Phantasmagorie. Hier blühen Kunst und Literatur, obwaltet ein Kultus des Schmuckes und der Form, der Sinne und der Schönheit.
Zuletzt lebte Ernst Augustin, fast vollständig erblindet, nach dem Tod seiner Frau zurückgezogen in seinem überbordenden Haus. Zwei Bücher hat er in dieser Zeit noch unter Mühen verfasst, seine schon erwähnte Robinsonade und sein Abrechnungsbuch mit den Göttern in Weiß, das Monster von Neuhausen. In einem späten Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte er vor ein paar Jahren:
Der Tod ist eine Suche, eine Reise zur Wiedergeburt. Ich lebe, aber ich glaube, dass ich gleichzeitig auch tot bin. Der Tod träumt sich sozusagen ein Leben. Er wird sich auch wieder ein neues Leben träumen. Das hat nichts mit Behauptung zu tun. Ich fühle es so und bin darüber nicht unglücklich.
Nun ist der große Autor Ernst Augustin gestorben. Aber womöglich ist auch das nur ein Traum. Uns lesenden Träumern bleibt auf jeden Fall sein unverwechselbarer Ton, sein Humor, der spielerische Ernst seiner Bücher. Etwa der Roman »Die Schule der Nackten«, in dem das Philosophische leichtfüßig erscheint und Augustins Wahlheimat München nicht nur leuchtet, sondern regelrecht strahlt, als der Erzähler an einem Sommertag den FKK-Bereich des Schwimmbads erkundet.
Ein denkwürdiger Tag, als ich dort zum ersten Mal eintrat. Zu einer heißen Stunde, am frühen Nachmittag, nachdem ich 3 Stunden lang auf dem Rasen vor der Bretterwand gelegen hatte, das heißt 1 Stunde lang unvernünftig prall in der Sonne und dann 2 im Halbschatten bei anhaltender Hitze. Während ich den Bäuchen und den Flattergewändern nachsah, wie sie in der ominösen Bretterschleuse verschwanden. Hier draußen erstreckte sich eine heitere Badelandschaft in Grün, Weiß und Blau über 1/2 Kilometer. Blau wegen der 5 großen Badebecken voller Kinder und schöner junger Erwachsener, die allesamt ein brausendes Geräusch erzeugten, einen Pegel von gleichbleibender Dichte einer Meeresbrandung nicht unähnlich. Dazu die Glocken sich von Türmen schwingend, gelbe wogende Kornfelder irgendwo weiter draußen, München im schweren Sommer, die Stadt der Nackten.
Ulrich Rüdenauer über Ernst Augustin, der vorgestern im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell und einem Thema, das auch Literaturliebhaber interessieren wird. Es gibt einen neuen DNA-Test, der schädliche Bakterien in Weinreben identifiziert. Selbst Goethe würde dies interessieren, nicht nur, weil er auch Naturwissenschaftler war und den Wein schätzte. In seinem literarischen Werk ist der Wein herausgehoben vertreten. So schrieb er im westöstlichen Divan: Solange man nüchtern ist, gefällt das Schlechte. Wie man getrunken hat, weiß man das Rechte. Die Moderation hat gleich Lennart Pyritz und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.